Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg.
Hallo, herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Wir haben heute zum 5. Mal, leider nicht zum 6. Mal, einen Special Guest bei uns im Podcast. Und wir sind wahnsinnig gespannt, wie das heute wird.
Sie ist Lustforscherin, enttabuisiert die Periode, bietet Abdrücke von Vulven und Brüsten und zeigt Frauen einen Raum, wo sie spüren dürfen. Sie selbst lebt in einer Polybeziehung, welche sie Polykül nennt. Herzlich willkommen, Romana.
Danke. Danke für die Einladung.
Liebe Romana, legen wir gleich los, oder?
Ja, damit die Anspannung ein bisschen langsam abfällt.
Ich bin nur nervös.
Ich sag's jetzt da auch noch.
Wir haben 13 Fragen für dich vorbereitet. Ja. Am Freitag, den 13. nehmen wir auf. Ja, wie cool. Das kann ja nur Glück bringen, oder?
Das ist cool, ja. Die hat sich extra ins Outfit geschmissen.
Witschkleid.
Sie schaut hot wie immer aus. Schauen wir mal, ob sie sich heute auch auszieht während des Podcasts. Das hatten wir schon mal.
Ich habe schon die Schuhe von mir geschmissen.
Roman hat schon keine Schuhe mehr an. Schauen wir mal, was als nächstes fliegt. Legen wir los.
Ja, gern.
Liebe Romana, eingangs haben wir dich jetzt ein bisschen vorgestellt. Jetzt würde ich dich bitten, dass du dich selbst einmal vorstellst.
Was gibt's zu sagen? Ich bin 44, lebe am Land. Das sage ich immer ganz gern dazu, weil es finde ich schon sehr prägt, wo man sich aufhält und sozialisiert wird. Und ich lebe am Dorf in Niederösterreich und habe zwar Teenagerkinder, der eine ist mittlerweile sogar schon erwachsen. Leben beide bei mir. Ja, ich bin vom Grundberuf Sozialpädagogin und habe mich dann auf die Sexualpädagogik spezialisiert und auch selbstständig gemacht. Zusätzlich zu diesem künstlerischen Einschlag, den die Claire in der Vorstellung auch schon so toll gesagt hat. Danke.
Ich habe gehört, dieser künstlerische Einschlag, der wurde heute schon zur Anwendung gebracht.
Ja, das war toll.
Erzähl's doch mal schnell, was habt ihr denn gemacht?
Romana hat einen Abdruck gemacht.
Einen der legendären Abdrücke, soll man jetzt ein bisschen cliffhangern, wer wissen will, um was für Abdrücke es sich handelt, der muss da jetzt leider auf Romanas Instagram-Profil, das wir natürlich in den Shownotes verlinken, das werden wir jetzt nicht verraten, was genau hier abgedruckt wurde.
Dann die Profis am Werk.
Du lebst in einer Polybeziehung. Wie kam es dazu?
Ja, das war natürlich nicht so geplant. Das hat sich so entwickelt. Also tatsächlich, wenn ich in jungen Jahren schon gewusst hätte, dass sowas möglich ist oder dass sowas gehen kann oder wenn ich Wörter dafür gekannt hätte, dann kann ich jetzt rückblickend sagen, dass ich wahrscheinlich schon immer das als Lebensform gewählt hätte. Aber das war halt nicht und die hatte ich nicht und so habe ich 11 Jahre in einer monogamen Beziehung gelebt, mit dem Mann auch Kinder bekommen, wir waren auch verheiratet und die ist 2016 zu Ende gegangen, diese Beziehung. Und die Ehe. Und ja, dann kam ein sehr ereignisreicher Sommer. Ich hatte einiges nachzuholen. Und ja, das hat mich dann aber auch doch eher rasch wieder gelangweilt, diese Dating-Geschichten. Und ich habe dann aber ganz bewusst und gezielt jemanden angeschrieben, dessen Profil durchscheinen hat lassen, dass er mit Lustschmerz was anfangen kann oder sich in dieser Welt irgendwie zurechtfindet. Wobei überhaupt keine Ahnung hatte, was da jetzt gemeint ist. Ja, aber so sind wir auf die Reise gegangen, so habe ich den Partner, den ich jetzt immer noch habe und mit dem ich in einem Polykül bin, kennengelernt. Und wir haben 2,5 Jahre eigentlich so Affäre, Liebschaft, keine Ahnung, so wurde es von außen halt genannt. Es war keine Affäre, weil seine Frau wusste von Anfang an Bescheid. Mein Partner ist verheiratet und das schon sehr lange. Und die haben davor auch schon in einer offenen Beziehung gelebt. Und genau. Und er hat halt angefangen, mich zu treffen. Und wir haben das sehr regelmäßig gemacht, einmal die Woche. Und es ist relativ schnell auch intensiv gewesen und mit viel Gefühl auch. Ja. Und wir haben aber immer gewusst, dass der Punkt kommen wird, wo ich dann einmal sagen werde, ich möchte auch wieder mehr Alltag mit jemandem leben. Genau. War das und nach zwei Jahren circa war dann dieser Punkt auch erreicht und es ist jemand anderer so hereingedroppt, mit dem ich das versuchen hätte wollen und das hat nicht funktioniert und in dieser Pause, oder jetzt kann man sagen, es war eine Pause, hat sich dann der Günther wieder gemeldet und gesagt, hey, ich möchte nicht ohne die, schauen wir, ob wir das irgendwie hinkriegen können, dass wir da mehr draus machen und dass auch mehr Alltag möglich ist. Und so ist es dann langsam weitergegangen.
Voll spannend.
Also 2016, kann man sagen, jetzt dann bald 10 Jahre.
Wir haben heuer unser 10-jähriges Kennenlernjubiläum.
Und es funktioniert offenbar.
Ich habe auch kürzlich eine Story bei dir dazu gesehen, von dieser Reise, die 2016 losging.
Ja, genau.
Der nächste Cliffhanger. Reinschaut. Ist es ein Reel?
Nein,
also, es war nur Story. Ja.
Dann, das waren Beiträge.
Wenn es ein Beitrag ist, dann ist es ja noch da. Ne? Dann kann man das ja auf deinem Instagram-Profil noch nachschauen.
Ja, 2016 war echt aufregend. Und ich habe das Gefühl, 2026 wird auch recht gut.
Ich glaube auch, ja.
Und tatsächlich, dass wir in einer polyamoren Beziehung jetzt erleben, kann man sagen, ist 2019.
Mhm.
Wahnsinn. Das war dann so im Sommer. Genau. Und das hat halt dann auch wirklich länger gebraucht, um dass sie sich entwickelt. Also da war dann auch der Zeitpunkt, wo mein Partner das daheim in der Familie erzählt hat, wo andere Kinder dann informiert worden sind. Die haben das davor ja nicht gewusst. Aber das braucht halt dann alles irgendwie so Zeit und Entwicklung, bis dass das dann auf diesen Füßen steht, das halt dann mit den Jahren angenommen hat.
Mhm. Du hast ja das Wort schon gesagt, Polykül, das kennen nicht viele. Ich muss zugeben, ich habe auch noch mal googeln müssen. Steckt schon Poly drin, also man kann sich schon ungefähr vorstellen, worum es geht. Aber erklär doch einmal, was ist ein Polykül? Kannst du das einfach erläutern?
Ich glaube, ganz verkürzt gesagt, das ist eine Beziehungsform, wo mindestens 3 Menschen beteiligt sind und das konsensuell so stattfindet. 3 oder mehr. Also das kann ein ganzes Gefüge werden. Ich finde, das klingt ein bisschen chemisch, oder so Polykül, wie verschiedene Elemente, die angeordnet sind und zusammenhängen. Und in dem Fall ist halt, haben die Frau von meinem Partner und ich haben keine Liebesbeziehung, aber er ist halt so in der Mitte dieses Polyküls und führt mit uns beiden eine Beziehung. Also Polykül ist eine Beziehungsform, wo mindestens 3 Menschen beteiligt sind.
Ist das eine Form von Polyamorie? Oder ist es im Grunde eh das Gleiche?
Genau, ich würde sagen, es ist so beschreibt, ich glaube, es braucht eh mehrere Wörter, um sowas zu beschreiben.
Mhm.
Die Menschen, die sich darin befinden, werden als Polykül bezeichnet.
Mhm. Ja, sobald es mehr Menschen sind, kann es ja verschiedene Konstellationen geben und dann ist halt nicht alles das Gleiche. Nicht bei monogamen Beziehungen ist meistens das Gleiche, dass die zwar miteinander zusammen sind.
Mhm. Sind halt dann ein Paar und sonst ist es ja, alles, was darüber hinaus wächst. Wird in der Fachliteratur als Polykül dann bezeichnet.
Mhm.
Jetzt ist ja monogame Beziehung oft nicht einfach, offene auch nicht. Wie ist es dann bei einer Polybeziehung? Was waren eure Schwierigkeiten und Herausforderungen in diesem Polykül?
Ja, ich glaube, das habe ich eh vorher eben schon so angedeutet. Das war dieser Übergang, dieser Prozess von, wir haben jetzt vorher eine Liebschaft gehabt, abgesprochen, unsere Frau hat davon gewusst, aber dann ist es halt weitergewachsen in was Beständigeres und mit wirklich eine Beziehung zu nennen. Und dieser Übergang war herausfordernd. Vorher schon für mich auch dieses Merken, okay, das tut es jetzt nicht mehr, da muss sich was verändern. Und dann sich zurechtfinden, wie kann es gehen? Wie wachsen wir da rein? Für mich ist dazukommen auch noch, also das waren meine Herausforderungen, dieses traditionelle Bild von Familie verabschieden. Das habe ich eh davor schon gemacht mit der Trennung, aber das war auch ein längerer Prozess. Und dann auch diese Frage, was sind meine Wertvorstellungen, was sind meine Erwartungen und Wünsche an Beziehung? Wie stelle ich mir das vor für die Zukunft? Also da denkt man ja dann gleich an die Pension. Wie meine nächsten Jahre jetzt mit dem Mann verbringen oder brauche ich jemanden, will ich schon jemanden suchen, mit dem ich dann alt werde? Solche Fragen. Also das war schon längere Zeit, die mich da beschäftigt hat, bis dass sich das in mir beruhigt hat und ich friedlich sagen habe können, ja, das passt so für mich. Und auch die Kommentare halt dann von anderen sind auch nicht dienlich, wenn dann die Kollegen meinen so, was, du bist die Affäre, du bist das dritte Rad am Wagen, du bist die Geliebte. Also das sind ja alles abwertende Begriffe, die da verwendet werden und die einem da entgegenkommen. Und dass das für mich was sehr Erfüllendes war, immer. Also abgesehen von diesen Persönlichkeitsentwicklungsfragen, ja. Aber auch die haben mich halt wachsen lassen.
Mhm. Glaubst du, dass die Gesellschaft das auch aus weiß nicht, Neidmotiven heraus macht, das alles abzuwerten? Weil eigentlich könnte es ihnen ja egal sein, nicht was du bist oder als was du dich siehst. Aber es muss ja jeder immer kommentieren.
Ja, es ist so das Unbekannte. Ich glaube, es macht Angst. Ich glaube, es macht vielen Angst und es sind halt ganz viele diese Bilder, die wirken, die man vorgibt kriegen. 2017 bis 2019, wo ich da so angefangen habe, das zu thematisieren, hat das halt auch noch keiner gemacht. Also ich bin wirklich schräg angeschaut worden. In meinem Umfeld haben die Menschen von Anfang an gewusst, dass der Mann, den ich treffe, verheiratet ist. Ja, und das war irritierend für viele.
Mhm.
Schon auch Neidkomponente, aber eher Irritation und Angst. Also so, dass das eigene Lebensmodell gefährdet ist.
Mhm. Ja, Angst vom Unbekannten.
Ja.
Mhm. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast zwei Kinder. Mhm. Denen hast du das ja wahrscheinlich dann auch irgendwann einmal erzählt, was so Sache ist. Wie haben die darauf reagiert?
Positiv. Auf das, dass der Mama gut geht. Also ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall das Allerentscheidendste. Meine nahen Menschen haben das immer so gehandhabt. Ja, wenn es dir gut tut, dann ist das das Richtige. Also das war so der Entscheidungsfaktor. Aber die Kinder, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die haben auch schon davor eben gewusst, dass er verheiratet ist, weil da war so die Idee, wir wollen auch mal was mit euch machen, warum fährst du immer nur mit Jama nicht weg? Und die so, die minimale Zeit, die wir halt haben gemeinsam, die möchte ich mit ihm verbringen. Na, warum ist er nicht mehr da? Sag ich, naja, der hat eine eigene Familie. Okay, das war dann irgendwie eigenartig, aber da waren sie in einem Alter, Kinder stellen Fragen und werden von sich aus einfach neugierig.
Wie alt waren sie da?
Naja, 6 und 9.
Mhm.
Aber da kommt halt dann auch die Wertung vom Umfeld dann dazu. Okay, und das ist, wir kennen es zwar nicht, aber okay, klingt einmal in erster Linie spannend, wenn sie sich dann mit anderen austauschen drüber oder aus einem angrenzenden Umfeld dann Rückmeldung kommt, dann finden sie es auch komisch. Also sie haben es komisch gefunden, dass er verheiratet ist.
Weil es von außen gekommen ist.
Ja. Weil man das so noch nie irgendwo gehört und gesehen hat. Dann kommt in keiner Disney- oder Kinderserie irgendwie vor, dass das existiert. Aber sie haben gesehen, das hat Bestand und das hat halt dann gerade zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch wirklich gewachsen ist und ihr Alltag dann auch eingenommen hat und Familienleben, das war was, nachdem ich mich dann wieder gesehnt habe, haben sie gemerkt, wie das ja, funktioniert und schön ist.
Wie war das für seine Kinder?
Da war ich nie so involviert. Also wir haben damals, nachdem das dann in Beziehung gegangen ist, eine Poolparty gemacht, damit sie die Familien kennenlernen.
Mhm.
Weil im Grunde ist es so, dass er pendelt. Der Günther pendelt, er ist die Montag bis Mittwoch, wir haben das von Anfang an sehr klar geteilt, er ist selbstständig, kann sich das einteilen, ist er bei mir und bei uns. Und am Wochenende verbringen wir auch Zeit gemeinsam und den Rest der Woche war er halt bei seiner Familie. So. Und dann haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir sie einmal kennenlernen. Und dann haben wir eine Poolparty gemacht. Und so haben sie die Kinder kennengelernt und meine Kinder seine Frau und umgekehrt. Also wir kennen uns, aber ich war nie jetzt näher in das Familiensystem bei ihnen involviert. Außer das, was der Günther hat dann erzählt über seine Kinder und diese Sachen. Aber ich habe zu ihnen jetzt nicht groß Beziehung aufgebaut. Ja, zu meinen Kindern halt schon sehr. Also er ist ein sehr wesentlicher Bestandteil in unserem Daheim. Und für mich ist das gut, also ich finde das ja großartig. Und wie seine Kinder, die waren halt dann auch schon so Pubertät und denke, es hat Begleitung gebraucht, aber sie haben gesehen, ihren Eltern geht es gut und die machen das schon lange eigentlich so, dass da anders leben als andere und die haben das schon einordnen können. Ist ja auch nochmal eine andere Ausgangsposition, wenn es beide Eltern betrifft.
Mhm.
Ja.
Ja,
spannend.
So, wir sind in Kontakt, also wenn wir uns treffen und als Treffpunkt zum Beispiel einer daheim haben, dann sehe ich die Kinder, dann plaudern wir, also solche Sachen, die sind mittlerweile aber auch schon groß und ausgezogen. Aber es hat dazwischen immer wieder mal solche Berührungspunkte gegeben.
Die Polykül-Pool-Party, das ist ein cooles Wort.
Ja, stimmt. Die haben wir 2 Jahre hintereinander gemacht. Ja, und einmal waren wir im Kino so, also eben ab und an hat es so Überschneidungen gegeben. Aber es war nie der Plan, dass wir das auf, weiß ich nicht, Kommune ausweiten oder irgend so.
Okay. Was würdest du anderen raten, die an eine Poly-Beziehung denken?
Lasst euch Zeit. Also viel reden, das ist eh der Klassiker, das habe ich bei euch auch schon ein paar Mal gehört. Einfach in Austausch sein und ehrlich sein, über Gefühle reden. Eignet euch Kommunikationsskills an, wenn ihr es noch nicht habt. Und habt eine solide Basis. Also wenn man das vorhat, dann glaube ich, muss man schon wissen, wer man selber ist und wer man miteinander ist. als Paar, bevor ich das erweitere. Wenn das Fundament irgendwie desolat ist, dann kann das nicht weiter wachsen.
Ich glaube, das kann man auch nicht forcieren. Wenn dann passiert, dann kommt ein Mensch in dein Leben, der dein ganzes Konstrukt vielleicht noch einmal überdenken lässt und man dann sie einfach neu ordnet wieder.
Vielleicht wachsen jetzt die Jugendlichen eben schon anders auf und haben diese Idee und Lebensmodell schon mehr vor Augen. Aber auch da ist, hey, lasst euch Zeit. Also eine Beziehung zu führen ist schon herausfordernd. Ja. Und dann dieses Gleichgewicht zu halten, ist schon.
Ja.
Habe ich als Rückmeldung für ihn halt oft gehört. So, ja, klingt spannend, aber ich darf mir das nicht an. Mit zwei Frauen, zwei Beziehungen führen. Natürlich, es ist ein Aufwand, das muss dann schon auch wert sein.
Mhm. Weil manche es nicht einmal schaffen, mit einer Frau eine Beziehung zu führen, das muss man jetzt da einmal sagen.
Ja.
Sind die, die darüber so urteilen, sind auch die, die am Stammtisch sitzen und über die eigenen Frauen, glaube ich, nicht sehr schön sprechen.
Mhm. Ja, möglich. Das habe ich auch so im Gefühl. Also die Frage, nicht, was braucht es, ist eigentlich ganz trivial. Aber das durchzusetzen oder umzusetzen, auch für sich selbst, ist dann doch relativ kompliziert, dass man mit sich im Reinen ist, dass man viel kommuniziert, wie du sagst, dass man ehrlich ist. Das ist dann doch gar nicht so einfach, wenn man sich die Leute anschaut.
Das stimmt. Also ich denke, man braucht auch Geduld. Das ist schon was, wo man dran arbeitet und was ein Prozess ist. Und ich glaube, bei mir hat es tatsächlich erst 2 Jahre später wirklich beruhigt. Und ich sage, ja, ich lasse diese Gedanken und zweifle jetzt los, ob das Richtige ist. Die haben mich phasenweise immer wieder mal begleitet.
Mhm. Ja, klar.
Aber es hat halt immer diese Bewogung, dass wir uns lieben und dass wir das wollen.
Du triffst dich auch in regelmäßigen Abständen mit der anderen Frau, also von ihm, nicht? Mhm. Wie ist das für dich so? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir treffen uns regelmäßig, auch fallweise mit ihrem Partner. Also wir machen so Pärchen-Abendessen, auch einmal im Jahr. Wir mögen es traditionell, also wir führen gern Traditionen ein.
Mit ihrem Partner heißt mit ihrem anderen Partner?
Genau, sie hat jetzt auch einen Lebensgefährten, auch schon seit einigen Jahren. Stimmt, wir sind ein Viererpolykül eigentlich.
Mhm.
Kommt man jetzt so sagen. Wenn man das aufzeichnen würde, grafisch darstellen
dann
würde.
Dann wäre es so eine Linie.
Ja, genau.
Dann ja, oder ein Netz, Linie. Oder?
Ja, es wäre eine Linie. Also musst du vorstellen, so in der Mitte.
Zwei Punkte, die verbunden sind.
Das verheiratete Paar und dann hat jeweils von dem verheirateten Paar noch wer ans Außen. Also es wären 4 Punkte, die linear aufgelistet sind.
Schon aber theoretisch könnte ein Polykül ja dann auch so wie ein Spinnennetz werden, nicht? Oder
ein
bisschen komplexer, dass halt irgendjemand in der Mitte wen hat, der mit den allen anderen nichts zu tun hat.
Warum sage ich alleine?
Ihr seht jetzt alle nicht, wie wir da herumfuchteln mit den Händen. So.
Ja, aber die Frage war, ob wir uns treffen und wir treffen uns regelmäßig, ja. Nicht oft, aber regelmäßig und ich mag das gern. Ja.
Also es ist nicht im Raum gestanden, dass das einmal eine deiner engsten Freundinnen wird?
Genau, das nicht.
Okay.
Also wir sind freundschaftlich verbunden, also die ganze Beziehung fußt auch darauf, dass ich einer Beziehung oder die Beziehung der beiden, die Ehe, total respektiere. Das ist für mich immer wichtig gewesen. Und ich habe sie 1,5 Jahre danach erst kennengelernt.
Mhm.
Da haben wir uns das erste Mal getroffen und dann eine Zeit lang regelmäßiger. Und sie hat mir mal ein urschönes Kompliment gemacht. Und da hat sie mich zugenommen und gesagt, dass ich einer Beziehung so gut war und dass ich sie bereichere. Also ich habe auch diese Wertschätzung zurückbekommen.
Das ist schön.
Wenn er heimkommt von einem Treffen mit mir, einfach gut drauf ist und dass es ihm gut geht und dass er dieses liebevolle Gefühl auch heimbringt in die Familie. Und dann nicht irgendwie, ja, was komisch ist. Und das, ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. und dann macht man auch so Scherze wie, du, ich schicke dann schon wieder heim zum Wischwaschen. Also, ich habe mich auf dem halt natürlich ausgeruht, dass ich die Geliebte bin. Also, ja.
Ja. War da jemals Eifersucht einmal ein Thema, also bei ihr und bei dir?
Bei mir nicht, also gar nicht. Wenn mein Partner mit anderen Frauen was haben wird, weiß ich jetzt nicht. War das nur mal was anderes. Also ich kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass ich da nicht eifersüchtig bin.
Das kann man nie.
Ja, aber durch das, dass ich die Ehe so respektiere, ist da keine Eifersucht. Wir sind jetzt gerade auf einem Wellness-Wochenende in einem Hotel, wo ich schon oft mit ihm war. Und ich finde das schön. Ich kriege dann ein Foto geschickt und wünsche ihnen eine schöne Zeit. Also, und auch von ihrer Seite her. Aber ich denke, es ist ausgewogen, weil sie oder auch jemanden hat. Vielleicht ist das auch was.
Ja, wahrscheinlich.
Dass sie nicht allein daheim sitzt in der Zeit, wo er bei mir ist. Und umgekehrt habe ich ja sehr, bin ich sehr getragen von einem Freundinnennetz, die mir auch sehr wichtig sind, die Beziehungen zu den Freundinnen. Also,
ich glaube, es ist einfach schön, immer wieder regelmäßig Me-Time zu haben. Also du hast ja dann wirklich Zeit für die und deine Freunde und deine Hobbys. Und weil man gleicht ja das dann doch irgendwie an die Beziehung an und vernachlässigt vielleicht das eine oder andere, weil man dann vielleicht die Zeit auch nutzen möchte. In dem Fall hast du eigentlich immer die Möglichkeit, Me-Time zu haben.
Ja, und ich wurde früher gefragt, ob ich auch jemand anderen habe. Leute, wann? Ja, Arbeit, Haus, Kinder, Freundinnen. Keine Zeit für eine zweite Beziehung, weil wenn ich eine zweite Beziehung hätte, dann möchte ich da ja auch Tiefe. Genau. Mhm.
Ja, und wenn, dann wird sie das dann auch ergeben. Ich glaube,
es ist jetzt das erste Mal dieser Zeitpunkt erreicht, wo ich mir denke, okay, möglicherweise ging sie das rein zeitorganisatorisch halt aus.
Mhm.
Aber mal schauen, was die Zukunft bringt.
Mhm. Hast du mit der anderen Frau auch unter der Zeit Kontakt?
Gelegentlich.
Gelegentlich.
Also es ist auch schon vorgekommen, dass ich bei einer schlafe, wo der Günther nicht da ist. Und ich habe Ausbildung gemacht vor 3 Jahren in Linz und da habe ich immer die Wochenenden bei ihnen geschlafen. Und dann war mein Partner aber mit einem Freund unterwegs und ich habe trotzdem bei einer geschlafen. Weil, weil ich wieder daheim war.
Weil es ja nicht weniger praktisch ist. Nicht?
Ja, also und zu seinem Geburtstag organisieren wir auch was gemeinsam für ihn, solche Sachen.
Sehr cool.
Oder wenn ich dringend wissen muss, wie ein Pfleger aus einem weißen Hemd rausgeht. Wir sind sehr unterschiedlich. Vielleicht ist das auch was dazu beigetragen hat, dass dass es so gut funktioniert. Vielleicht decken wir beide auch andere Sachen ab.
Wahrscheinlich.
Ich finde das wahnsinnig spannend, dass man mal so Insights kriegt.
Mhm.
Naja, weil ich meine, man liest Vögel im Internet, posten Leute Sachen und man kann sich informieren, aber so direkt face-to-face miteinander reden und das kennenlernen und das fragen, was einen gerade interessiert, das ist schon einmal ein anderes Level an Kennenlernen, an einem Polykül jetzt in dem Fall.
Ich glaube, es liegt so viel an diesen Persönlichkeitsmerkmalen, die man selber mitbringt. Es wird ja jeder irgendwie so anders gestalten. Ja, da gibt es keine Standardregeln, vermutlich.
Mhm. Jetzt haben wir viel über dein Modell geredet und wie ihr das so lebt. Du bist ja auch Lustforscherin, kann man so sagen. Und ich habe mir eine Frage aufgeschrieben. Das ist eine Frage, die wirklich bei mir immer wieder auf der Zunge brennt. Und das ist, haben wir in der Gesellschaft ganz allgemein ein Problem mit Sexualität?
Müssen wir eine eigene Podcast-Folge machen.
Würde mich jetzt mal interessieren, wie du die Frage verstehst.
Gut, also man könnte damit ja sagen, ist haben die zweite Einladung ausgesprochen.
Haben wir ein Problem ohne Sexualität? Nein, aber die Frage ist schon konkret, haben wir ein Problem mit der Sexualität als Gesellschaft?
Ja, wir haben viele Probleme, auch größere, aber wir haben sicher eins mit Sexualität. Und es ist wirklich ein großes Thema. Ich beschäftige mich auch beruflich damit. Ich bin Sexualpädagogin, ich bin Sozialpädagogin, ich habe in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Also ich kann jetzt das auf Beziehungsebene sehen oder im Privaten, aber ich sehe ja die Zusammenhänge gesellschaftlich in Kindergärten, in Altersheimen, überall. Also, und da wirkt halt quasi die Frage, beziehe ich jetzt eher so auf das, haben wir als Gesellschaft ein Problem? Dann sage ich ja, weil es braucht Sexualaufklärung. Und dann gibt es aber so Begriffe wie Frühsexualisierung und Menschen, die sich dagegen wehren, dass Aufklärung passieren darf. Und es braucht Schutzkonzepte in Einrichtungen, wo Menschen beieinander sind und im Altersheim auch noch Bedürfnisse haben, einer Sexualität auszuleben. Und da wird in so vielen Bereichen einfach nicht hingeschaut. Es braucht in Wirklichkeit für jedes Freaksfest und Zettfest und Fiberfest ein Schutzkonzept. Wie geht man damit um, wenn wo Übergriffe passieren? Wenn du sagst, haben wir als Gesellschaft ein Problem mit Sexualität, dann ja, da gehört hingeschaut, da gehören Wege eröffnet, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann. Und wie Menschen freudvoll einer Sexualität leben dürfen, ohne dass Grenzen von anderen übergängen. Und dass man seine Bedürfnisse formulieren lernt. Es braucht statt diesem Religionsunterricht in der Schule andere Unterrichtsformen, wo man soziale Kompetenzen und auch das mitkriegt, Sexualaufklärung. Das sind alles so Dinge, die mir da durch den Kopf gegangen sind auch schon.
Also ich höre schon stark raus, dass die Aufklärung einmal die Nummer eins ist, vielleicht wo es eine Stellschraube gibt, wenn man relativ früh anfangen kann, Kindern in dem Fall zu erklären, es gibt Sachen, verschiedene, und auch ihnen beizubringen, dass sie sich gegen das wehren, was sie nicht wollen vielleicht, beziehungsweise dass sie vielleicht auch das akzeptieren, was sie wollen.
Es ist so, wir brauchen viel mehr Wörter auch dafür, glaube ich. Vielen Menschen stützt die Haare auf, wenn es heißt, sexualpädagogischer Workshop oder Aufklärung. Es geht darum, dass Kinder mal ein Gefühl für ihren Körper kriegen.
Mhm.
Für das, ist man warm, ist man kalt, habe ich Hunger, habe ich Durst? Darf ich das selber entscheiden? Muss ich auf das hören, was wer andere sagt? Kann ich meine Körperteile benennen, entsprechend?
Und zwar richtig benennen? Richtig.
Also da gibt es ganz furchtbare Beispiele, wenn ein Kind nicht weiß, wie es ihren eigenen Intimbereich nennen darf und kann, und dann wird es dort vielleicht berührt und kann aber nicht einmal irgendwie ausformulieren, wer es wo berührt hat. Oder dass man solche Kompetenzen nicht vermittelt kriegt und sagt, du kannst dich jederzeit an jemanden wenden. Das ist dein Körper, es sind deine Entscheidungen, keiner darf da was drüber stülpen, was du nicht willst. Das sind so Basics. Und man kann nicht davon ausgehen, dass in jeder Familie das gut vermittelt wird.
Mhm.
Ist leider nicht so.
Also uns fehlen die Begrifflichkeiten, die Konzepte, uns fehlt auch die Zeit, die investiert wird, zum Beispiel im Schulunterricht, dass man
der Mut oder dieser Wille, vielleicht muss das einfach auch erst wachsen. Das war ganz lange nur was ganz Privates. Da darf man nicht drüber reden.
Ich denke gerade wieder.
Man soll ja am besten in der Öffentlichkeit nicht reden, weil dann schaut ihr schon mal der Nebentisch.
Greift da nicht hin, schaut da nicht hin, das war was, was mit
der
Elterngeneration
noch so aufwachsen. Wir haben ja auch die Barbara Baldini bei uns im Podcast gehabt. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast.
Natürlich habe ich die.
Ich liebe sie, ja. Ich liebe sie, ja. Und da fängt ja auch der Unterschied eben bei den Kindern an mit, wenn der Bub sie in die Hosen greift, dann ist er richtig ein Bub. Und wenn sie ein Mädel dort hingreift, dann sofort Hände waschen. Und das sind so diese Dinge, wo man einfach auch schon diesen Unterschied Mann-Frau, wie das läuft in der Gesellschaft, und man redet halt nicht drüber. Und dieses Nicht-Reden drüber, finde ich, ist wahnsinnig schwierig, weil Sexualität ja nicht nur der Akt ist, den man macht, sondern das geht ja viel, viel weiter in Aftercare, in Vorspiel, in Gedankenwelt, in auf was stehe, was will ich, was will ich mal ausprobieren. Wie kann ich kommunizieren, was ich ausprobieren will, wenn man nicht drüber redet?
Wie komme ich überhaupt dorthin? Muss ich mal meinen Körper wahrnehmen können. Da muss ich eine Idee haben, wo sich wie was anfühlt, wenn ich mich berühre. Da muss ich die Erlaubnis haben. Und das ist auch so was, wir sind als Gesellschaft so geprägt von der Kirche. Den Podcast habe ich mir nämlich auch kürzlich erst angehört für euch. Also ich habe ganz viele Themen schon aufgegriffen, wo ich sage, das ist so mit Tabus belegt worden und mit diesen engen Vorstellungen davon, was Sexualität ist und wie die auszuschauen hat. Nämlich nur zwischen Mann und Frau und aus. Und Selbstbefriedigung ist auch nicht. Und ich meine, da gibt es die Geschichten, wo die Hände ans Bett gefesselt wurden im Internat, damit sie die Burschen nicht selbst befriedigen in den Klosterschulen. Solche Sachen. Meine, das ist noch nicht so lange her. Und aus dem müssen wir uns halt jetzt als Gesellschaft auch auswursteln.
Ich befürchte, dass das noch nicht so ganz zu Ende ist. Also wer weiß,
das
wo
wird noch sehr lang dauern.
In der verschlossenen Türen was genau passiert.
Das auch, ja.
Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ich habe meine Tochter, die erste, schon gehabt, wo eine damalige Freundin zu mir gekommen ist und gesagt hat, na, der Sex mit ihrem Partner ist halt absolut nicht gut. Und ich dann gesagt habe, naja, weißt du überhaupt, was du willst? Also befriedigst du dich selber? Hast du dich selbst quasi so befriedigt, dass du weißt, der Handgriff oder so und so viele Finger oder genau dort muss er hingreifen? Und ich habe in ein ratloses Gesicht damals geschaut. Und eigentlich hätte es mir da schon zeigen sollen, in welche Richtung mein Leben einmal gehen wird. Und dass es da was gibt, wo ich vielleicht auch ein Talent dafür habe, aus natürlichem Gefühl heraus zu sagen, mach das und das und das. Aber das war eine Szene, die bis heute sehr prägend in meinem Kopf ist. Und du hast einfach gemerkt, die hat vorher nie über das geredet. Mhm. Da ist nie geredet worden. Und, ja. Und
die einzigen Bücher, die wir dann haben, also abgesehen von den Prägungen, die wir gar nicht so mitkriegen jetzt nur, sind dann auch diese Hollywood-Filme und Sex, der funktioniert bei alle und muss immer mit Liebe gekoppelt sein. Und
oder Pornos.
Oder Pornos. Ich meine, das
und dazwischen gibt es nichts.
Ja, wirklich. Ein Porno ist ein Actionfilm, ja, das ist ja auch nichts, was mit der Realität zu tun hat. Und also völlig verzerrtes Bild.
Ja.
Und da muss man mal selber für sich das draufkommen, dass das so ist. Dass man nicht selber irgendwie nicht funktioniert, sondern dass man seinen eigenen Weg auch geht, ja. Da, ja, da kommt das mit den Lustforscherinnen halt auch her.
Da kommen wir später noch dazu.
Ich glaube, wir brauchen auch mehr davon.
Ja. Ja, wie hängen deiner Meinung nach Selbstliebe und Körperwahrnehmung mit dem Ausleben der Sexualität zusammen?
Ja, ich glaube, dass das sehr verwoben ist. Und sie bedingt auch. Also wenn ich im Kopf damit beschäftigt bin, wie ich jetzt gerade ausschaue oder dass ich mir selber eigentlich Teile von mir ablehne, dann kann ich nicht erfüllt, dann schöpfe ich nur einen kleinen Teil davon aus, was eigentlich möglich wäre. Also je verbundener ich mit mir bin, mit meinem Körper, mit dem, was ich mag, desto freier kann ich das ausleben.
Also wir können ja mal sagen, wir haben uns kennengelernt über Instagram mit dem Thema unsere Brüste.
Ja.
Wir haben, unser das erster war Kontakt war unsere Brüste. Und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, dass ich das total gefeiert habe, dass du einen Abdruck deiner Brüste gezeigt hast und immer gedacht habe, boah, Social Media bräuchte mehr solche Bilder, weil gefühlt jede Frau mit ihren Brüsten unzufrieden ist, außer die es operiert haben. Und ich bin so ein Fall, der immer so ein bisschen unzufrieden ist und denkt so, die hängen so und die ist, warum? Weil wir halt damit konfrontiert werden, dass sie seit, weiß ich nicht, 20 Jahren jetzt noch oben stehen sollen. Und das hat an mir von der Körperwahrnehmung her oder Selbstliebe, der Austausch mit dir damals hat echt Spaß gemacht und hat echt was gebracht.
Boah, danke.
Also mehr solche Bilder bitte, gell?
Ja, das ist auf Insta schwierig, du weißt es. Also ich habe da viele Kolleginnen aus der Fotografie, die mit sowas arbeiten und wirklich auch runzlige Bäuche herzeigen und Zellulite und Menschen im Wald, die sie mit Gatsch beschmieren. Also wirklich schöne, ehrliche Bilder. Gesperrt, zensiert. Wenn du irgendwelche prallen Busen in knappen Bikinis, dann geht das durch. Also auch das Bild, was erlaubt ist und was nicht oder was zu uns durchkommt, puh, ich weiß nicht.
Schwierig.
Es ist ein bisschen absurd, gell? Ja. Eigentlich, dass die Natürlichkeit da zu Lasten der Künstlichkeit zensiert wird.
Ja, aber ich sag das, ich bin überzeugt davon, dass die Sexualität und diese Verbundenheit, die man für sich damit erlangt, zu so viel Selbstermächtigung und Sicherheit führt, dass es dem System dienlich ist, wenn die Menschen das nicht haben. Im System ist es dienlich, wenn irgendwie die Frauen an sich zweifeln und die Beziehung irgendwie eingeschränkt ist und man nur nicht zu irgendwie freie Sexualität miteinander auslebt. Ja.
Aber da geht es ja eigentlich nur um Kontrolle, oder?
Ich finde schon, dass das ein super Kontrollinstrument ist.
Weil ich glaube, die Macht liegt ja schon konzentriert in den Händen einiger weniger, die zu, ich glaube, weiß ich nicht, 95% männlich sind. Bei den Big Tech-Firmen und so, da in der Entscheidungsebene sind ja hauptsächlich Männer. Und dieses Instrument zum Machterhalt, nicht, dass man Frauen klein hält und auch schaut, dass die ja nicht irgendwie auf die Idee kommen, selbstständig zu denken, über ihren Körper frei zu verfügen. Nicht? Sieht man ja, gerade.
Das betrifft eh die Männer auch.
Diese Pro-Choice-Debatten und so und wie kann man über seinen eigenen Körper verfügen? Also da habe ich schon sehr die Meinung, dass das sehr männlich gesteuert ist, dass dieser Machterhalt einfach da bleibt.
Würde ich auch so sagen, ja.
Das ist immer ein schwieriges Thema, gell? Da trifft man dann immer auf den Machterhalt.
Ja, da braucht man noch 5 Folgen.
Aber schau, das ist ja genau das Problem. Du redest über Selbstliebe und du landest relativ schnell beim Machterhalt im Patriarchat. Mhm. Warum? Weil das Patriarchat offensichtlich die Selbstliebe blockiert. Mhm. Weil wenn wir uns alle zu sehr lieben, dann sind wir ja freie, selbstbestimmte Menschen, die denken und dann auf die Idee kommen könnten, wir wollen eigentlich kein Patriarchat. Ja. Auch wir Männer, ne, wollen das eigentlich nicht.
Also das ist, trotzdem ist man, wenn man sich mit solchen Themen befasst, wird man schief angeschaut, jetzt macht es immer nur solche Sachen. Ja,
wir haben es auch noch lange. Es ist immer notwendig.
Mhm. Ja. Ja. Und mir hat damals auch mit meinem Busen tatsächlich auch ein Bild angefangen zu heilen. Das war irgendeine Eingeborene in Afrika, so eine Stammesmutter, der ist der Busen fast bis zum Bauch noch gekränkt und die ist so da gestanden, so eine Mama, und die hat in die Kamera gelacht und ich habe mir gedacht, ja, scheiße, ich will dieses Bild, dass das Richtige ist. Ich will das Gespüren in mir, dass ich genau so als Schönheitsgöttin gefeiert bin und mich halt selber feiere, ja. Weil jeder muss das für sich machen und jeder.
Ja. Und nicht zu vergessen, unsere Körper haben echt viel geleistet.
Ja, das auch. Wobei meine ist schon immer gehängt. Also ich habe schon lange Zeit gehabt, das zu akzeptieren. Manchmal sage ich ja, jetzt hängen wenigstens alle anderen auch. Nein, aber vielmehr diese Frage auch, was kann ich machen damit? Also wie kann ich besser spüren, statt dass ich mir denke, wie schaut er aus? Wie kann ich nur mehr wahrnehmen? Wie kann ich damit andere berühren? Keine Ahnung, solche Dinge. Das sind doch die viel spannenderen Fragen.
Mhm.
Wie berühre ich ihn selber, dass er mir Freude schenkt und gerade unser Herz ist drunter, unser Herzraum, in Busen sie selber zu massieren oder auch von einer guten Freundin im nicht-sexuellen Kontext massieren zu lassen. Gerade der Busen wird nur sexualisiert. Dabei ist es sowas Stärkendes und Nährendes, wenn man sie gegenseitig im Busen hält.
Das sind so Anti-Stress-Bilder.
Ja. Und wenn man sowas aber nur irgendwie anspricht, dann hast du, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber nein, sowas macht man im Spürraum.
Das ist ein super Stichwort. Das ist nämlich die nächste Frage.
Okay.
Der Spürraum.
Ja.
Du machst den Spürraum, beziehungsweise bietest das an. Ja. Erklär mal, was ist das und was macht ihr da?
Genau. Genau solche Sachen. Eben auch zu mehr Körperbewusstsein, zu mehr Selbstliebe finden. Zentrales Element im Spürraum ist die Berührung. Weil ich für mich gemerkt habe, das ist was so Nährendes und Heilsames, mich mit anderen auszutauschen, verbal, aber auch körperlich. Und wir sind auch so eine berührungsverarmte Gesellschaft. Und sowas braucht es Räume, in denen wir uns auch auf nicht sexueller Ebene näher kommen, uns halten, uns streicheln, uns berühren, uns gut tun, weil es einfach gut tut. Jedem ist klar, dass kleine Kinder und Babys das brauchen, die sterben sonst, wenn sie es nicht haben. Aber wer sagt denn, dass es irgendwann aufhört? Also ja, im Spielraum machen wir solche Sachen. Zum Beispiel Busenmassage. Oder ja, wie kann ich meinen Busen selber mehr wahrnehmen und fühlen? Manchmal steht ein bestimmter Körperteil halt irgendwie im Fokus, über den man sich austauschen kann und dann auch ehrlich sagt, wie geht's mir, wie sehe ich mich da selber, was habe ich erlebt damit, wo stehe ich? Also es gibt verbalen Austausch, es gibt Körperübungen, Wahrnehmungsübungen und eben die Zeit zum Berühren.
Da vielleicht noch so eine Zwischenfrage, sind die Leute, die zu dir kommen, eher Menschen, die über sich selber sagen, ich möchte mich selber besser kennenlernen, oder sind es Menschen, die sagen, ich habe wirklich ein Problem mit mir selber oder ich mag meinen Körper nicht, ich will mich mehr lieben lernen?
Schon die sagen, sie wollen sich selber besser kennenlernen. Die wirklich ein Problem haben, nur die holen sich noch woanders. Oder denen ist es zu steil, habe ich den Eindruck.
Also man muss sie schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, akzeptieren können, damit man sagt, ich gehe einen Schritt weiter. Und
muss man nicht. Aber ich erlebe es so, dass die bei den meisten schon diese ersten Schritte halt einmal getan sind.
Oder könnte es auch andersherum funktionieren, dass man über das Verstehen des eigenen Körpers auch ein bisschen Akzeptanz findet?
Davon bin ich überzeugt. Und dass dann die wächst. Aber die Scheu vor diesen Räumen oder der Auseinandersetzung ist bei manchen halt im Vorfeld nur so groß, dass vorher noch anderes tun müssen, irgendwie, um dorthin zu kommen. Ist das irgendwie verständlich?
Ja, ich frage mich, was die Menschen dann tun würden. Was das andere ist, also womit sie sich auseinandersetzen, bevor sie kommen. Oder geht es auch darum?
In Therapie gehen nur zum Beispiel.
Oder geht es auch darum, dass sie sich vielleicht nicht trauen, weil ja, das genau. Sie öffnen anderen gegenüber, ist zu viel oder zu steil, nicht? Dass ja. Ich sage, ich gehe da jetzt in einen Raum mit, wie viele Menschen kommen genau. Da zusammen?
4 bis 10, 15.
Also es könnten durchaus viele Menschen sein. Auch.
Genau. Und das sind halt auch solche Sachen, die dann vielleicht überfordern.
Mhm.
Also ich bin bemüht und ich glaube, ich kann das auch sehr gut, an so einen Raum zu halten und zu gestalten, dass sich Menschen wohlfühlen. Aber wäre das von Haus aus schon irgendwie für sich irgendwie verortet, dass man sich mit anderen Menschen nicht so auf engen Raum begeben möchte, die kommen nicht.
Hm.
Vielleicht wäre es schön, so eine Erfahrung einmal zu machen für einen, aber ja, passiert dann vielleicht später.
Irgendwann. Ja,
zwingen kann man es auch nicht, ne?
Da gab es andere Räume. Ist auch schön. Also manchmal glaube ich, das war auch ein gutes Tool.
Du bietest ja auch Abdrücke der Geschlechtsteile an. Wie kam es dazu? Und wie verläuft so etwas? Also ich weiß ja jetzt, wie es läuft.
Ist gut, dass du die Frage stellst, nicht jetzt, wo du das schon erlebt hast.
Super ist das.
Unsere HörerInnen interessiert es ja vielleicht, wie das läuft. Und vielleicht gibt es ja dann den einen oder die anderen Kunden, Kundin bei dir mit einem neuen Abdruck.
Wir haben das tatsächlich auch schon als Gruppenevent gemacht. Meine Vulva und ich.
Ja, wie cool.
Mit mehreren Frauen gemeinsam bei so einem Event ist. Also ich mache das auch gerne mit Freundinnengruppen für Polterrunden oder keine Ahnung. Also
weiß ich schon, wie den nächsten Geburtstag feiern wird?
Ja, voll schön. Ja, weil sie dann einfach auch so ehrliche Gespräche ergeben, also das geil auszuweiten. Weil es geht nicht nur um die Skulptur an sich, sondern auch um den Weg dahin, dass man sich das machen traut und austauscht und ja, mit heim nimmt dann mit den Erfahrungen. Wie läuft sowas ab? Da wird eine schleimhautfreundliche Masse aufgetragen auf die abzuformende Körperstelle. Und dann kommen Gipsbandagen drüber, weil diese Abformmasse eher so flummiartig ist und nicht formstabil. Darum werden nur Gipsbandagen drüber gelegt, damit es dann stabil bleibt. Und dieses quasi negativ wird dann mit Gips ausgegossen. Ich mache auch Abformungen aus Kunstharz. Dann wird zum Beispiel Silikon dann aufgetragen auf die Haut und dann wird mit Kunstharz ausgegossen. Also gibt es verschiedene Materialien, mit denen ich arbeite. Ich kann es auch mit Schokolade ausgießen. Zeig mal, habe ich auch schon gemacht.
Das ist
my pussy.
Ja, das, oh, ey, das
eine ganz
ist
andere.
Das ist gut.
Ja.
Das wird bei mir wahrscheinlich nicht lang halten, weil ja, noch gieriger über das herfallen wird.
Kann man ja dann immer wieder machen.
Also über langweilige Schokolade.
Gut, also ich brauche dann noch ein Negativ, das ich einfach immer wieder mit Schokolade anfüllen kann.
Ja, genau. Ja, was nimmt man da? Wir bräuchten dann fast so eine Kupferform oder eine Messingform, die man dann immer mit Schokolade ausgießen kann wieder.
Nein, du nimmst Silikon.
Es geht auch, ja, stimmt.
Lebensmittelfreundliches Silikon gibt es da. Genau, also so läuft das ab. Vorher wird natürlich gesprochen und erklärt, was da jetzt passiert und ist ein Gesprächsraum. Genau. Und dann die Abformung an sich. Und dann muss dieses Material trocknen und dann wird es zurechtgeschliffen, entweder zum Aufhängen oder zum Hinstellen als Statue. Ja, kann man vielfältigst verarbeiten, den eigenen Körper als Kunstwerk feiern.
Hängen die im Fitnessstudio noch?
Ja.
Ich glaube, das war mein erster Kontakt mit deiner Seite, wo ich gesehen habe, in diesem Fitnessstudio, wo die Abdrücke hängen. Und das war, ich glaube, ich bin kurz drauf in mein eigenes Fitnessstudio gegangen, wo so absolut nichtssagende Fototapeten hängen von irgendwelchen Leuten, die so einen Shake in der Hand haben. Also,
typische Fitnessfotos.
Wo man nicht einmal weiß, sind das heutzutage nur echte Menschen oder sind es eh schon KI-Fotos, aber so nichtssagende, einfach Menschen in Sportgewand, die nicht einmal Werbung sind, weißt, wo einfach nur jemand, der lächelt und einen Shake in der Hand hält und du denkst, ah, ja, okay.
Man kann den langweiligen nutzen.
Ja, und da habe ich mir gedacht, das wird mein Gym wahrscheinlich nie machen.
Das weil ist ein richtig cooler Betreiber, ja.
Ich nehme das schon wahr, dass gerade ein Gym ist ein schlimmer Ort eigentlich für falsche Körpervorstellungen. Also da sind viele Leute, die sehr falsche Körpervorstellungen haben und Menschen, vor allem die dorthin gehen, um was zu ändern, die werden dann in erster Linie einmal schief angeschaut. Also wenn zum Beispiel jemand sehr übergewichtig ist und sagt, ich möchte ein bisschen Gewicht verlieren, nur für die Gesundheit einfach. Jetzt nicht, weil mir was nicht passt. Und dann im Gym und man sieht schon, wie die Leute dann mit dem Finger zeigen und lachen und was weiß ich.
Wirklich?
Was.
Oh ja, mein Gott.
Das gibt's schon.
Ich bin eigentlich ein ziemliches Newbie. Wenn man jetzt doch schon 2,5 Jahre, aber ich habe überhaupt nur das eine Fitnessstudio, das ich kenne und das ist bei uns im Land und das ist urschön und wertschätzend und es sind ganz viele Senioren, die dort trainieren. Natürlich ganz viele junge Männer auch, aber immer mehr Frauen auch. Und auch mehrgewichtige Menschen, also großes Spektrum.
Also ich habe in meinem irgendwas Gym. Schief.
Und das ist dem Fitnessstudio-Betreiber ein Anliegen und wichtig. Und
ja.
Der hat auch gesagt, nein, das passt schon, das hängen wir auf. Da haben wir was zum Reden. Und es war wirklich dann viel Austausch über diese Skulpturen.
Mhm.
Gerade die Busen auch, weil das sind keine diese prallen Sternen, sondern schon ein bisschen weiche, hängende. Und das ich finde das so wichtig, wenn man sowas sieht. Genau, im normalen Umfeld. Ja.
Ja.
Sichtbarkeit, ja, das ist ein gutes Stichwort, gell, dass man Sichtbarkeit schafft.
Für, es wird normal, ja, also, weil es ist ja eigentlich normal.
Das ist es ja. Man muss Sichtbarkeit schaffen für Normalität, ja,
genau.
Weil die meiste Sichtbarkeit haben wir über das, was eben nicht normal ist. Oder,
so krass,
oder über, sagen wir, über die Künstlichkeit haben wir mehr Sichtbarkeit als über die Natürlichkeit.
Ja.
Boah, das war jetzt philosophisch.
Ja, voll.
Jetzt weiß ich, was du meinst, wenn du sagst, du weißt gar nicht, was du sagen sollst.
Das ist ja Schlag dann oft sogar.
Ja, sorry, bin ich schon wieder mit sowas daherkommen.
Nein, aber es ist so wahr. Ich meine, du sagst dann Sachen, die müssen einfach sacken, weil sie so wahr sind.
Sehr cool. Was kann man bei dir sonst noch so erleben? Was hast du noch so im Petto? Mach einmal Werbung für dich.
Ja, wisst ihr, ich habe die Wochen vor ein paar Tagen erst so einen coolen Abend gehabt mit 12 Frauen, die bei einem Vortrag von mir waren über Intimmassage. Intimmassage am Mann. Und ich feiere das so, weil es ist in einem kleinen Yoga-Studio, es ist ein Frauenraum. Und dort am Land haben wir diesen Vortrag gemacht und die Besitzerinnen von dem Raum, für die war das auch eigentlich eine große Sache, dass wir mit solchen Themen jetzt irgendwie losstarten. Und ich habe es voll gefeiert. Die Frauen waren urinteressiert und nehmen das so als Selbstermächtigung mit. Das schwingt, glaube ich, immer sehr mit. Leichtigkeit und ja, Sicherheit. Freude, Lust. So, was wollte ich eigentlich sagen? Ich verzettel mich immer. Es gibt Vorträge. Ich bin gerade dabei, die auch als Online-Format irgendwie auszubringen. So Workbook und Video. Ich habe heute meinen YouTube-Kanal gelauncht. Ja.
Kommt alles in die Shownotes.
Auf YouTube, Leute, weil das mit Instagram, da bin ich schon lange aktiv, aber es nervt mich, dass es immer so mit Zensur und Einschränkung und oberflächlich.
Und ich finde, es ist jetzt noch schlimmer geworden.
Alles, was länger dauert als 3 Sekunden oder 10 Sekunden, wird weggewischt. Und ich will reden. Ich möchte den Leuten 5-Minuten-Videos, 10-Minuten-Videos über Themen, die wichtig sind, zur Verfügung stellen.
Ich glaube, diese Aufmerksamkeitsökonomie, die funktioniert in der Sexualität nicht, oder? Da muss man sich Zeit nehmen.
Ja, und wenn du glaubst, es ist was du schnell irgendwie erreichen kannst, also überhaupt Persönlichkeitsentwicklung ist für mich Sexualität, dieser Zugang auch was zu Persönlichkeitsentwicklung.
Mhm.
Die braucht ja Zeit. Und das zieht sich so durch meine Angebote. Ich mache von der Kunst auch noch Fotografie, kannst mit mir Bilderreise machen, wenn du in den Wald gehen magst oder ins Studio und an deinen Themen. Also es ist auch kein klassisches Fotoshooting. Auch da ist die irgendwie eher diese Prozessarbeit spannend. Und was noch? Ah ja, ich arbeite auch mit Paaren und zu den Themen Kink und BDSM. Dann ist das Tabuthema, nehmen wir jetzt auch noch mit, oder? Also, weil jetzt lebst du in einer offenen Beziehung und ja, das auch noch. Das ist ja wurscht. Ja, also da gibt es
auch. Ist der Ruf erst ruiniert?
Ja, das, genau.
Schönes Leben hat man dann, kann ich nur sagen.
Was?
Schönes Leben hat man dann.
Ja, also das ist auch was, wo ich sage, da, das ist was Wertvolles. Da gibt es ganz viele wertvolle Inhalte und viele Menschen haben eine Sehnsucht danach, können die gar nicht benennen und brauchen Sicherheit bei dem Weg dahin. Also da gibt es Einsteigerformate als Workshop.
Sehr cool.
Also bei dir gibt es tatsächlich sehr viel zu erleben und erfahren. Das heißt, du wirst uns noch alle wichtigen Links bitte geben, weil das kommt natürlich in die Shownotes.
Gern.
Also Leute, Hausaufgabe, besucht die Romana und zwar überall, wo es möglich ist. Jetzt auch auf YouTube.
Ja, da muss ich mich selber erst dran gewinnen.
Das war jetzt auch die letzte Frage, aber wie mit jedem Gast machen wir so eine schnelle Fragerunde, wo du die Fragen
nicht. Mein Gott, so weit habe ich nie gemacht bei dir anderen.
Ja, sicher.
Sonst hätte ich es gewusst.
Das heißt, du kriegst eine Frage und musst schnell darauf antworten.
Okay.
Bist du bereit dafür? Ja?
Speed asking.
Genau. Guter Sex für dich ist?
Intensiv.
Bei einem Mann, einer Frau achte ich zuerst?
auf das, wie ich mich fühle in der Gegenwart des Menschen.
Poli bedeutet für mich?
Poli?
Mhm.
Viel.
Meine beste Eigenschaft ist?
Boah, ich habe so viele.
Hau raus.
Ich weiß nicht, Menschen bewundern an mir meine Selbstbewusstheit.
Na bitte.
Zum Beispiel.
Und die allerletzte Frage.
Ja, jetzt hast du mir gar nicht Zeit lassen, über mich zu lernen. Na, danke.
Und die allerletzte Frage. Meine letzten Worte sollen sein?
Nein, das ist mir zu dramatisch. Das ist mir zu dramatisch hier.
Also, auf Romanas Grab wird einmal stehen, na, das ist mir zu dramatisch. Ja. Haben wir das richtig verstanden? Das sind deine letzten Worte.
Stop the drama, please. Wir wollen Lust und Leichtigkeit und Freude. That's my flow, so.
Und ich bin mir sicher, ab jetzt wird sie jede Gastfolge bis zum Schluss hören, weil sie wissen will, was die anderen für Frage gekriegt haben.
Ja, oder bei den schon vorhandenen Normen ganz ans Ende, weil kann ja irgendwie nur in den letzten paar Minuten sein.
Ach, voll ausgetrickst. Danke.
Gemein ist das.
Hm. Ja, dann.
Wir haben uns darauf geeinigt, wir fragen dich auch zum Abschluss, ob du Fragen an uns hast. Wir haben die jetzt so gelöchert. Gibt es irgendwas, was du wissen willst?
Wow, naja, super, überfragt. Auf das habt ihr jetzt spekuliert. ich werde das wird sicher noch kommen. Wir gehen jetzt dann noch was essen, hätte ich gesagt.
Mhm. Genau.
Dann kommen all meine Fragen.
Sehr gut.
Dann bin ich sehr gespannt auf ein Abendessen. Ich freue mich schon aufs Kochen, weil ihr wisst ja, das ist meine Lieblingstätigkeit. Werden wir wieder einmal gute Pasta machen.
Extrem. Ich meine, das war jetzt vielleicht eine Frage, die man einwerfen kann. Wie komme ich zu der Ehre, dass ich zu euch haben darf? Das wird immer so, oder fast ein bisschen so dargestellt, wie das ganz was Besonderes.
Unser Zuhause ist tatsächlich ein Safe Space und wir laden auch keine Dates zu uns nach Hause ein, das stimmt schon. Wenn, dann tatsächlich, weil wir Pre-Party zum Beispiel vor der Party machen und Dating-Personen mitgehen, dann dürfen die natürlich zu uns nach Hause, aber die klare Regel, kein Fummeln, kein Knutschen.
Und also wir laden schon Dates ein, aber wir machen keine Dates bei uns zu Hause. Nicht? Wie gesagt, Pre-Party ist dann das Date
genau.
Ja da.
Unsere Wohnung ist unser Safe Space. Und
es war mir eine große Ehre, da auf Nudeln selbstgemacht eingeladen zu werden. Ich bin mir sehr frei.
Du bist natürlich unser Gast.
Ja.
Das ist die einfache Antwort. Wie kommst du zu der Ehre?
Ja, und du arbeitest
so, als
dürfte
unser Gast.
Ich habe das Interview Abdrücke machen.
Schwerarbeit.
Stundenlange Autofahrten durchstauen.
Passt, dann macht es wieder gut, versprochen.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch, obwohl ich urnervös war und so. Aber
das war super. Das ist echt gut gemacht.
Damit bleibt uns nur Danke zu sagen, liebe Romana, dass du bei uns im Podcast warst. Es war uns eine Freude und Ehre.
Danke.